Das Herz ist ein Pumporgan und in Situationen des Stresses, der Belastung, und das kann ein körperlicher Stress sein, der empfunden wird, das kann aber auch psychischer, emotionaler Stress sein, da kommt es im Prinzip zu Regulationsmechanismen, die dazu führen, dass der Blutdruck steigt, die Herzfrequenz steigt, dass die Erregbarkeit des Herzens steigt, aber dass auch unsere psychomotorische Erregbarkeit gesteigert ist.
1969 stirbt der 8-jährige Björn nach einem Verkehrsunfall. Die Hilfe trifft zu spät ein. Aus diesem Schicksal entsteht die Björn-Steiger-Stiftung. Ihr Ziel? Die Notfallhilfe in Deutschland zu verbessern. Sie engagiert sich für den Ausbau moderner Notrufsysteme und stößt Innovationen im Rettungswesen an. Dabei setzt sie entscheidende Impulse wie die Einführung der 112. Die Björn-Steiger-Stiftung. Gemeinsam Leben retten.
Folge 93. Fußball-WM und Herzinfarkt. Kardiologe Dr. Sascha Macharei-Meyer über Emotionen im Stadion und KI-gestützte Unfalldiagnostik.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts der Björn-Steiger-Stiftung. Ich begrüße Sascha Macharei-Meyer ganz herzlich aus Köln. Er ist uns zugeschaltet. Und wir reden heute über wichtige Themen wie etwa die Herzgesundheit, Emotionen, aber auch das Thema Fußball, mit dem wir gleich anfangen wollen. Denn in wenigen Tagen beginnt ja die Fußball-WM am 11. Juni mit einem Spiel Mexiko gegen Ecuador. Fußball-WM in die USA, nach Mexiko und Kanada vergeben worden, zu einem Zeitpunkt, als diese drei Länder noch in einer schönen Wirtschaftsgemeinschaft der nordamerikanischen freien Handelsabkommensgemeinschaft zusammen waren. Jetzt ist das alles anders. Drei Länder doch sehr stark abgegrenzt voneinander. Und dennoch findet die WM in diesen drei Ländern statt. Wie gesagt, 11. Juni. Es dauert dann fast 14 Tage oder genau 14 Tage, bis die deutsche Mannschaft in das Spielgeschehen eingreift. Wir wollen heute reden auch über die Emotionen, die damit zusammenhängen. Und kurz zu Beginn mit einer Frage, mit denen auch Sie, Herr Dr. Macharei-Meyer, sich beschäftigt haben. Denn sowohl bei Spielen selbst erleben wir es. Ich war gerade beim Fußball-DFB-Pokalfinale der Frauen, FC Bayern München Frauen, erste Bundesliga gegen den Wolfsburger Club, der Rekordmeister war, aber die Bayern haben gewonnen. Und auch da gab es mitten im Spiel plötzlich Stille, weil im Fanblock der Bayern plötzlich jemand zusammengebrochen ist und man wusste nicht, wie der Ausgang war. Es war dann am Ende gut, aber das hat schon etwas fast Gespenstisches. Also man hat schon fast den Eindruck, dass bei emotionalen Fußballspielen das Risiko des Herzinfarktes entweder im Stadion oder auch als Zuschauer steigt. Ist das wirklich so?
Lieber Ander, ich freue mich erstmal über die Einladung hier zu diesem Podcast und für die Herzmedizinerinnen und Mediziner sprechen zu dürfen. Ja, Ihre Frage ist eine sehr gute und ich möchte kurz einordnen, ich bin auch Fußballfan, leidenschaftlich, bin hier in Köln verortet und auch großer Fan dieses Vereins, mit dem man durch dick und dünn wahrhaft gehen muss. Und die Frage, die sich, absolut richtig. Und die Frage, die sich stellt, ist, sind diese medizinischen Zwischenfälle wirklich auf Herz-Kreislauf-Geschehen zurückzuführen? Und jetzt haben Sie es eben schon für den Fall des Frauenfinales da angesprochen. Das war wahrscheinlich kein Herz-Kreislauf-Problem. Und wir sehen immer mal wieder auch Stürze in Stadien, sodass es auch traumatische Geschehen gibt. Aber ja, ich kann auf jeden Fall sagen, man sieht durchaus auch Herzinfarkte in Stadien. Ob das mehr oder weniger ist als außerhalb von Fußballstadien, das soll gleich, glaube ich, der Gegenstand sein, über den wir uns so ein bisschen unterhalten sollten. Und das sollte kein Gefühl sein, sondern sollten wir vielleicht mit Daten unterfüttern. Gefühlt kann ich Ihnen sagen, aus meinen Erlebnissen im Stadion sehe ich nicht mehr Infarkte.
Woher kommt denn überhaupt ein Infarkt bei einer solchen Veranstaltung wie einem aufregenden Sportereignis?
Ja, das ist eine spannende Frage und da muss man so ein bisschen in die Regulation von Herz-Kreislauf eintauchen. Und ich versuche das mal verständlich zu erklären. Wir haben im Prinzip verschiedene Organsysteme, die die Durchblutung im Körper sicherstellen sollen. Und das Herz ist ein Pumporgan. Und in Situationen des Stresses, der Belastung, und das kann körperlicher Stress sein, der empfunden wird, das kann aber auch psychischer, emotionaler Stress sein, da kommt es im Prinzip zu Regulationsmechanismen, die dazu führen, dass der Blutdruck steigt, die Herzfrequenz steigt, dass die Erregbarkeit des Herzens steigt, aber dass auch unsere psychomotorische Erregbarkeit gesteigert ist. Die Folge können dann sein, dass der Blutdruck entgleist. Es kann zu Herzrhythmusstörungen kommen. Die können gutartig, aber auch bösartig sein. Die häufigste gutartige Herzrhythmusstörung ist Vorhofflimmern. Die ist vielleicht einigen bekannt. Und es kann natürlich auch dazu kommen, dass die Durchblutung einzelner Organe gestört wird. Und das kann auch das Herz betreffen. Das ist dann etwas, was wir Herzinfarkt nennen. Das beschäftigt uns schon relativ lange und ist gar nicht unbedingt dann nur durch den emotionalen Stress zu erklären, sondern wer im Fußballstadion schon mal war, weiß, dass es nicht nur Atmosphäre gibt oder Atmosphäre auf emotionaler Ebene, sondern dass da auch eine gewisse Kultur zugehört. Und das haben wir zumindest auch betrachtet, denn es findet sich dort Tabak- und Alkoholkonsum, Substanzkonsum. Und das sind auch Dinge, die Einfluss nehmen auf diese Regulationsmechanismen im Körper und möglicherweise auch einen Einfluss haben dann auf das Auftreten von Akuterkrankungen und Zuständen.
Damit beschäftigen Sie sich intensiv, denn Sie sind in der Arbeitsgruppe Klinische Kardiologie und Intensivmedizin an der Klinik 3 für Innere Medizin an der Universität, an der Uniklinik Köln im Herzzentrum da und dort tätig. Und insofern sind Sie jemand, der wirklich sehr stark ist vom Fach geprägt. Eine von Ihnen geleitete Studie hat ja auch den Forschungsförderpreis 2025 der Hans- und Gerti-Fischer-Stiftung bekommen. Und was das damit auf sich hat, ich hasse eigentlich die Formulierung, dazu kommen wir später noch, aber dazu kommen wir später noch. Lassen Sie uns, weil es so interessant ist und aktuell, nochmal beim Thema Fußball bleiben. Warum beschäftigen sich Mediziner überhaupt eigentlich mit Fußballspielen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Eine besondere, dramatische Situation ist uns allen, die ein bisschen mit Fußball zu tun haben, nur sehr stark im Gedächtnis geblieben. Das ist der Fall von dem Fußballspieler Eriksen, dem dänischen Nationalspieler Christian Eriksen, wo es ja dramatisch war und er aber auch hat gerettet werden können, sogar einige Monate später wieder auf dem Fußballplatz war. Aber das ist ja nur ein Fall von vielen. Aber seitdem ist trotzdem mein Eindruck, das Thema stärker in den Blickpunkt der Öffentlichkeit geraten, was ja auch gut ist, weil es darüber gelingt, auch das Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Prävention, Erste Hilfe auch stärker noch ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Aber warum beschäftigen sich Fußballspieler, Mediziner überhaupt mit den Fußballspielern?
Also Sie haben ja richtig dieses Beispiel Eriksen genannt und ich weiß noch ziemlich genau, ich habe das Spiel verfolgt live vor dem Fernseher und habe diesen Zusammenbruch gesehen und man hat eigentlich relativ zügig erkannt, was da passiert ist und aber so eine Starre, die gefühlt in diesem Stadion herrschte und man weiß eben sehr gut, dass das, was da passiert ist, Kammerflimmern ist, also es gab einen Herzstillstand. Und die Frage ist natürlich, warum kriegt ein junger Mensch, ein Sportler, ein vermeintlich Gesunder, eine solch schwerwiegende Erkrankung und Komplikation? Und das ist das, was uns Mediziner umtreibt. Denn wir sehen durchaus im Breitensport, aber auch im Hochleistungssport, dass der plötzliche Herztod ein Thema ist. Das betrifft je nach Studien, die man schaut, zwischen 0,7% und 3% von Sportlerinnen und Sportlern. Wahrscheinlich ist es im Breitensport noch etwas größer. Typischerweise sind das junge Patienten. Wir haben beispielsweise in unserer Arbeitsgruppe auch mal eine Untersuchung gemacht, wie ist das eigentlich, wenn man einen Herzstillstand erleidet? Wie unterscheiden sich da diejenigen, die das beim Sport haben, von denjenigen, die jetzt außerhalb des Sports im normalen Leben einen Herz-Kreislauf-Stillstand bekommen? Dann ist es naturgemäß so, dass das natürlich die jüngeren und fitteren, agileren Menschen sind. Und die haben andere Ursachen für den Herz-Kreislauf-Stillstand. Wenn man sich die unter 35-Jährigen anguckt, das sieht man manchmal dann in der Presse, dass da zum Beispiel 18-, 19-jährige junge Herren auf dem Fußballplatz umkippen und versterben. Was ist da passiert? Die haben meistens zugrunde liegende Erkrankungen, die einfach bis hierhin klinisch nicht apparent gewesen sind. Das heißt, die haben keine Einschränkungen gespürt, keine Symptome gehabt und deswegen hat auch keiner danach gesucht. Das ist ja häufig etwas, was man vielleicht auch selber von sich kennt, dass man jetzt mal nicht zum Check geht und manche Erkrankungen kann man auch gar nicht in einem Routine-Check feststellen. Beispielsweise Erkrankungen des Herzmuskels, beispielsweise Herzerkrankungen, die die Elektrik des Herzens betreffen oder eben auch Vergrößerung der Hauptschlagader. Das sind häufige Ursachen dann bei Sportlern, die dazu führen, dass die einen plötzlichen Herztod erleiden können. Und das ist eben von großem Interesse zu verstehen, warum ist das so? Wie kann man das erkennen? Weil das ist ja der nächste Schritt. Man muss Vorbeugung betreiben, Prävention und sollte ja unter allen Umständen verhindern, dass eben diese Menschen dann doch von diesem schweren Ereignis, dem Kreislaufstillstand, betroffen sind. Denn, das muss man sagen, aus der Erfahrung heraus, die meisten überleben dieses Ereignis nicht. Also was Herr Eriksen da geschafft hat, das ist tatsächlich der Tatsache geschuldet, dass sofort medizinische Hilfe vor Ort war, sofort Herzdruckmassage und Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet worden sind und er dann sehr effektiv behandelt wurde.
Die Bernsteiger Stiftung setzt sich ja stark ein für eine Verbesserung der Laien auch Reanimation natürlich durch entsprechende Apps und Ersthelfer-Warnsysteme, die ausgeweitet werden oder besser koordiniert werden sollen. Also da setze ich sehr drauf, dass das mal kommen wird und dass sich die Zahl derer, die Erste Hilfe in kürzester Zeit, Sie sagen ja, wie wichtig das ist, auch leisten können, erheblich erhöhen wird. Jetzt haben Sie sich auch intensiv mit der wissenschaftlichen Datenlage befasst, die diesen entsprechenden Fußballinfarkten zugrunde liegt. Was ist dabei herausgekommen?
Ja, es gibt, wenn Sie so wollen, eine sehr schöne große Studie aus Deutschland. Und zwar betrifft die eine Analyse zur Zeit der Heim-WM 2006. Das sind Münchner Kolleginnen und Kollegen gewesen, die haben im Prinzip untersucht, wie die Auftretenswahrscheinlichkeit von Herzinfarkten und Herzrhythmusstörungen an den Spieltagen sind, auch der deutschen Nationalmannschaft. Und die haben relativ schön zeigen können, natürlich unter gewissen Limitationen, aber dass die Auftretenswahrscheinlichkeit während dieser Heim-Weltmeisterschaft erstmal erhöht war. Da gibt es jetzt viele Faktoren, die da einherspielen. Was die Kollegen allerdings nicht zeigen konnten, ist, ob die Menschen, die sich zum Beispiel mit der Herzrhythmusstörung vorflimmern oder mit einem Herzinfarkt auch in der Notaufnahme vorgestellt haben zu dieser Zeit, die überhaupt Fußball geguckt haben. Das kann man nämlich aus so einer rückblickenden Analyse gar nicht herauskristallisieren. Und es gibt immer mal wieder Publikationen, die zum Beispiel aus dem südamerikanischen Raum kommen. Auch da sagt man ja nach, dass die Leidenschaft besonders groß ausgeprägt ist. Da gibt es auch große Ikonen des Fußballs, die das in gleicher Weise auch leben. Ein Herr Maradona sei vielleicht hier an der Stelle genannt.
Wahrscheinlich immer gesund gelebt.
Möglicherweise. Es gibt auch gegenteilige Meinungen, aber zumindest die Emotionen kochten immer hoch und man kann sich vorstellen, dass dieser Glaube, Mensch, Emotionen beeinflusst hier eine Durchblutungsstörung oder kann Herzrhythmusstörung triggern, hier irgendwo seine Wurzeln hat. Und in diesen südamerikanischen Studien findet man ab und an mal auch höhere Auftretenswahrscheinlichkeiten für eben ja Herzereignisse während Fußballspielen. Man muss aber immer Folgendes sehen. Wie werden diese Studien durchgeführt? Man guckt im Prinzip in ein Krankenhaus, in eine Notaufnahme oder guckt sich größere Kontexte an, zum Beispiel ein Land. Und dann schaut man, an welchen Tagen eben diese Ereignisse auftreten und dann versucht man, das in einen zeitlichen Zusammenhang zu setzen. Das ist allerdings nicht gleichzusetzen mit Kausalität. Das ist ja nicht zwangsweise die Ursache und der Fakt, ob die Menschen, die dann als Patienten kommen, wirklich auf Fußball geschaut haben, ist, glaube ich, die einfachste, nachvollziehbarste Limitation an der Stelle. Und wir haben versucht, das auch für Köln aber mal zu betrachten.
Und?
Ja, wir haben uns die großen Turniere angeschaut, Europa- und Weltmeisterschaften, und haben das von 2006, der Heim-WM beginnt, bis 2020, das war unser Untersuchungszeitraum, gemacht und haben im Prinzip während der Turnierphasen analysiert, wie viele schwerwiegende Herzinfarkte auftreten in Köln. Das Positive ist, oder das, ich sag mal, methodisch Gute ist, diesen schweren Herzinfarkt, der ist klar definiert. Da gibt es keine Abweichungen. Der ist da und den kann man auch nicht irgendwie künstlich beeinflussen. Der ist nicht artifiziell. Und deswegen ist das ein guter Endpunkt. Und wir haben das verglichen dann mit der Auftretenswahrscheinlichkeit dieser Herzinfarkte außerhalb der Turnierphasen. Und da hat sich im Prinzip gezeigt, dass die Patienten sich in der Art und Weise, wie sie sich vorstellen, also Alter und so Lebensstil, nicht unterscheiden, dass die auch nicht später kommen und nicht länger vorm Fernseher sitzen während der Turnierphasen und abwarten und dass insgesamt das Auftreten des Herzinfarktes nicht deutlich unterschiedlich ist. Das war gleich zwischen den Gruppen. Ein weiteres sehr positives Ergebnis ist, das möchte ich aus der Sicht der Medizinerinnen und Mediziner und auch der Rettungsdienste hervorheben, es hat während dieser Spielphasen oder der Turnierphasen aber auch nicht länger gedauert, diese Menschen zu behandeln. Man könnte sich ja vorstellen, dass hier logistische Hürden, beispielsweise auch während des Heimturniers, stellen Sie sich vor, Public Viewing, große Events, Massen, die bewegt werden, Straßensperren, dass einfach die Herzinfarktversorgung länger dauert. Aber das haben wir auch nicht feststellen können. Das heißt, unter diesem maximalen Stress, auch für das Rettungsdienstsystem, hat es gut geklappt, diese kritische kranken Patienten akut zu versorgen. Das war ein sehr beruhigendes Ergebnis.
Also alles im Grunde im Einklang mit den sonstigen Phasen, wenn nicht gespielt wird, wenn der FC nicht spielt, wenn es keine großen Turniere gibt, also da gibt es keine großen Aufschläge, die Sie haben erkennen können. Wahrscheinlich ist es dann die mediale Überhöhung, weil das natürlich dann ein zusätzlich berichtenswerter, leider auch in der Negativität oder wenn es gut geht, Gott sei Dank, dass es gut geht, entsprechend ja dann auch dadurch publizierter Fall wird, der die Menschen natürlich dann auch berührt, weil das Freud und Leid und Tragik und großes Ereignis dann zusammenbringt. Jetzt gibt es doch bestimmt einige Risikogruppen, die besonders gefährdet sind. Und vielleicht das zum Abschluss dieses Themas. Was würden Sie den Menschen raten, die jetzt Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben und sich schon auf die WM freuen, aber oder auch denjenigen, wir werden ja alle klüger durch das oder Hypochonder durch das Internet und KI und alles, was wir da erfahren können, was alles passieren kann. Von Ihnen macht euch keine Sorgen, weil das ist immer gleich. Im Endeffekt wichtig ist schnelle Hilfe, dass sie da ist und Risikofaktoren so gut wie möglich ausschalten. Aber was würden Sie denen denn raten, die wirklich ja partiell gefährdet sind oder die über entsprechende Herz-Kreislauf-Erkrankungen klagen, die sich aber trotzdem freuen wollen auf die tolle Zeit, die vor uns liegt, die Fußball-WM?
Ja, ich glaube, das ist eine wichtige Frage und das ist was die Zuhörerinnen und Zuhörer, glaube ich, zu Hause auch brennend interessiert. Und man kann natürlich keine Pauschalantworten geben, aber das, was ich vielleicht mit auf den Weg geben möchte, ist, dass es sinnvoll ist, wenn man an Herz-Kreislauf-Erkrankungen leidet, auch die von den Behandlerinnen und Behandlern eingeleiteten Therapien einzuhalten. Also das heißt, wenn Sie Medikamente verschrieben bekommen haben, dann nehmen Sie diese Medikamente, tun Sie etwas, um Ihre Erkrankung zu behandeln. Wenn es jetzt um den Kontext Fußball geht, dann würde ich dafür plädieren, dass man zu einer Gelassenheit neigt. Also der Fußball ist mir persönlich auch sehr wichtig, auch aus meiner persönlichen Biografie heraus. Aber es ist am Ende Fußball und das Spiel endet und am nächsten Tag geht es weiter. Und ich glaube, die eigene Gesundheit ist von unschätzbarem Wert. Und wenn man es da schafft, mit einer gewissen Distanz und Gelassenheit an die Sache heranzugehen und am Ende zu wissen, auch ein verlorenes Spiel bedeutet nicht, dass das eigene Leben endet, sondern das sollte weitergehen, sollte Motivation genug sein, da vielleicht einen Schritt zurückzugehen. Dann kann man natürlich probieren, für sich so Vorkehrungen zu treffen. Also neben den, ich sag mal, jetzt reden wir über sehr kritische Zwischenfälle, den Herzinfarkt, den wir nicht gut beeinflussen können, jetzt, wenn der auftritt, in der Prävention akut in diesem Fall. Aber es gibt Menschen, die neigen zum Beispiel unter Stress zu Ohnmachten. Auch hier kann man zum Beispiel darauf achten, dass man ausreichend trinkt. Wir erwarten jetzt höhere Temperaturen in der nächsten Zeit, dass man nicht zu lange steht. Auch das kann Ohnmachten begünstigen, dass man, wenn man Alkohol konsumiert und irgendwelche anderen Substanzen, das in Maßen macht und so, wie man es auf dem gewohnten Niveau macht und, ich sag mal, keinen Exzess veranstaltet. Das sind wahrscheinlich die Trigger, die hier hilfreich sind, um Schlimmeres zu verhüten und den Spaß am Fußball nicht aus dem Fokus zu verlieren.
Also, Ihr Wort in des Fußballfans Herz und vor allen Dingen Ohr. Gleichzeitig haben Sie schon angedeutet, Sie haben gesagt, das große Zukunftsthema liegt für Sie inzwischen an einer ganz besonderen Stelle. Ein Wort, ein Begriff, den wir täglich hören, mal mit Mahnungen, mal mit Drohungen, mal mit Arbeitsplatzverlustvisionen verbunden, aber natürlich auch mit vielen, vielen Dingen, die uns das Leben einfacher machen oder auch neue Möglichkeiten bringen, auch medizinisch. Und da haben Sie gesagt, das ist das große Zukunftsthema auch für Sie, nämlich bei der KI-gestützten Herzinfarktdiagnostik. Ich hatte hier an anderer Stelle einmal eine persönliche Geschichte erwähnt, wie ich selbst nicht mehr einen Herzinfarkt, aber bei anderen Diagnostik, da ging es um einen Knieschaden oder einen Knöchelschaden, die KI selbst angewendet habe und überrascht war, wie unglaublich gut die Reaktion auf einen Röntgenbildvergleich schon da war. Aber Sie reden natürlich über einen viel komplexeren Bereich der Medizin. Warum sind Sie der Meinung, dass das große Zukunftsthema ist, auch für die Herzinfarktdiagnostik, wenn sie KI-gestützt ist?
Das ist ein total spannendes Thema, Herr Ander. Und das, was Sie erlebt haben, berichten uns auch viele Patientinnen und Patienten. Und ich sehe das aus verschiedenen Perspektiven. Aber ich würde erstmal aus der
medizinischen Perspektive... Darf ich einmal kurz dazu? Ich will Sie gar nicht... Aber das ist ein interessantes Satz. Hat ein sehr, sehr engagierter, wie Sie, Mediziner mir schon mal gesagt. Und ich habe nicht darauf reagiert. Und ich habe ihn im Nachhinein geärgert. Aber Sie sagen es wieder. Ist jetzt wieder die Gefahr, als das Internet aufkam, Google kam, da hat jeder Patient erst mal Dr. Google gefragt und war dann mit schlauen Kommentaren beim Arzt und ist es nicht so und so und so und so. Erwarten Sie jetzt das Gleiche, dass die KI Ihnen ähnlich vorgebildete Patientinnen und Patienten beschert? Und wie gehen Sie damit um?
Also ich kann jetzt für mich sprechen. Ich glaube, ich kann nicht für alle Ärztinnen und Ärzte sprechen. Ich persönlich bin ja in einer Generation groß geworden, ausgebildet worden. Ich bin jetzt Anfang 30 Jahre alt, wo dieser paternalistische Stil in der Arzt-Patienten-Beziehung nicht mehr die große Rolle gespielt hat, sondern es geht um Shared Decision Making. Und das heißt, die Impulse, die Patienten uns geben, werden wahrgenommen und werden auch entsprechend einbezogen in die Arzt-Patienten-Beziehung und müssen dann auch eingeordnet werden. Hier muss man sicherlich unterscheiden, was sind Informationen, die auf fundierten Quellen beruhen und die auch richtig herangezogen werden. Und was sind Informationen, die so unter dem Stichwort Fake News laufen? Wir werden vielleicht gleich noch darauf eingehen, was Probleme bei KI sind. Und KI hat eine entscheidende Limitation. Sie ist immer davon abhängig, wie der Anwender sie nutzt und was der Anwender daraus macht. Es bleibt immer eine Anwenderverantwortung. Und eine KI kann auf einen Input reagieren und dann eine Vorhersage treffen beispielsweise und einen Output generieren. Aber der Anwender verantwortet, was er reingibt, zum Beispiel eine medizinische Frage, die die KI gar nicht beantworten kann. Sie ist vielleicht gar nicht trainiert, das zu tun. Und der Anwender ist auch dafür verantwortlich, was er aus dem Output macht. Nehmen wir Ihr Beispiel, wenn ich das heranziehen darf, mit dem Knie. Also wenn Sie ein Röntgenbild jetzt beispielsweise bei einem KI-Modell, nehmen wir ChatGPT, hochladen, ja, dann wird ChatGPT im Prinzip ein Input, dieses Röntgenbild. Und ein Röntgenbild für sich genommen kann eine klare Diagnose zeigen, so wie auch ein EKG das kann. Aber grundsätzlich gilt es ja, im Gesamtkontext zu interpretieren. Das hilft Ihnen ja noch nicht, wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Knorpelschaden erkennen würden oder einen Bruch erkennen würden, ob und wie man das behandelt und was die richtige Behandlungsstrategie ist. Und dafür braucht es dann einen gewissen holistischen Ansatz, wo man multiparametrisch vorgeht. Und deswegen habe ich keine Sorge, um auf Ihre Frage zurückzukommen, dass KI uns den Rang streitig macht oder dass KI irgendwie kritisch ist, wenn man das im richtigen Kontext anwendet. Ich glaube, KI ist ganz hilfreich als diagnostisches Tool stand jetzt oder einige Modelle, die man nutzen kann. Auch das, über das wir gleich vielleicht sprechen. Und ist deswegen eine ergänzende Information, um zu einer fundierten, begründeten Entscheidung zu kommen. Aber KI kann nicht entscheiden, stand jetzt.
Wo können Sie KI am meisten schon jetzt nutzen und wo sehen Sie die größten Entwicklungsmöglichkeiten in Ihrem Bereich, ja, sehr, sehr spannenden Bereich, alles, was zu tun hat mit dem Herzen oder konkrete Herzinfarktdiagnostik?
Ja, also KI, greife mal die Einteilung eben auf, weil so als Privatperson nutze ich KI und nutze sie als Ersatz für Suchmaschinen beispielsweise.
Das, ja, mich interessiert jetzt aber der Mediziner. Also der.
Gut, gut. Also im medizinischen Kontext ist es so, dass wir routinemäßig bei uns in der Klinik keine KI-Programme einsetzen, stand jetzt, bis heutigem Tag. Also es ist noch nicht Versorgungsrealität. Nein, machen wir noch nicht bei uns an der Klinik. Es gibt Kliniken oder auch zum Beispiel Feuerwehren, Rettungsdienstwesen, die nutzen KI-Modelle in verschiedensten Kontexten. Aber man muss sich eben hier auch klar machen, dass man eben häufig Modelle hat, die nur in einer Indikation zugelassen sind. Kommen wir zum Sprechen. Wir haben ja wissenschaftlich eine künstliche Intelligenz dahingehend überprüft, ob sie in der Lage ist, auf Basis eines EKGs, das man mir vorlegt, einen Herzinfarkt zu erkennen, der besonders schwer ist, also einen Verschluss eines Herzkranzgefäßes darstellt. Das ist ja eine ganz gezielte Fragestellung. Das können Sie jetzt nicht benutzen in einer Hausarztpraxis und da jedes EKG runterlegen. Also können Sie machen, aber dann bekommen Sie natürlich eine Fülle an falschen Befunden, weil die KI hat ja nicht gelernt, auf diese EKGs zu reagieren, sondern die ist trainiert worden in einem bestimmten Set von EKGs, in einer bestimmten Gruppe von Patienten. Und das sind sogenannte Hochrisikogruppen, nämlich diejenigen, die sich mit Brustschmerz bei jetzt der Uniklinik Köln in der Notaufnahme über den Notarzt oder eigenständig vorstellen. Und das sind sowieso Patienten, die haben eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür, einen Herzinfarkt zu haben, sind vielleicht auch spezifisch vorerkrankt und sind damit nicht zu vergleichen mit jemand, der gesund zum Hausarzt geht. Und das ist das, was ich eben meinte. KI braucht eine Anwendung in der Indikation, wo sie nutzbar ist. Sie ist ja ein Medizinprodukt. Jetzt zum Beispiel die KIs, die man im medizinischen Kontext anwendet und nur in dessen Zulassungsbereich darf man sie auch anwenden. Und das ist das größte Risiko und die größte Gefahr, die ich persönlich sehe, wenn Laien sich diese Tools beschaffen und einfach mal drauf loslegen, vereinfacht gesagt. Das ist die Gefahr. Im klinischen Alltag glaube ich aber, dass gerade wenn es um Informationen geht, wo Bildmaterial verarbeitet wird, also sei es ein Ultraschallbild, sei es eine Computertomographie, aber Bild kann auch beispielsweise ein EKG sein, da hat KI extreme Stärken. Ja. Und vielleicht können wir gleich auf diese Stärken einmal eingehen, wenn Sie das interessiert.
Was gerne. Das war nämlich bei mir auch, das habe ich nicht gut erklärt, das waren zwei verschiedene Röntgenbilder von dem Organ dann eben auch. Das waren Knöchel und eine Wucherung in unterschiedlichen Zeitabständen, Zeitabstand 2 Jahre oder so. Und dann wurde das hervorragend analysiert und das war schon beeindruckend, was die KI da, gespeist natürlich durch vorherige Erkenntnisse, da hervorgebracht hat, ja. Aber machen wir ruhig da weiter, wo Sie aufgehört haben.
Ich glaube, was wir den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären sollten, ist, warum Herzinfarktdiagnostik eigentlich eine Schwierigkeit oder eine Hürde darstellen kann. Weil man denkt ja, vielleicht der Herzinfarkt ist ja der Herzinfarkt. Das können ja gar nicht so schwer sein. Wofür braucht man hier eigentlich KI? Vielleicht hilft das ja anderen. Ich weiß nicht, wie schätzen
Ganz
Sie das
genau,
ein?
Ganz genau, weil beim Herzinfarkt absolut. Sie sagen, das Herzinfarkt kennen wir ja scheinbar. Die Symptome, ja, das berühmte Ziehen in der Brust, das kann auch mal vom Rücken kommen. Aber wir wissen in ungefähr, wie sich das angeblich anfühlt und hätten jetzt auch, glaube ich, die meisten, wenn man uns fragen würde, von den Menschen, die noch nicht einen Herzinfarkt hatten oder nicht dabei waren, wenn jemand einen Herzinfarkt hätten, würden, glaube ich, sagen, ich kann mir schon eher vorstellen, wie das ist. Aber so einfach ist das gar nicht, sagen Sie.
Nee, absolut nicht. Es ist total herausfordernd. Und das ist auch der Grund, warum man Herzinfarktversorgung in Deutschland zum Beispiel ganz anders denkt. Wir haben eine Chest Pain Unit Struktur, also eine Brustschmerzstruktur, wo im Prinzip spezialisiert ausgebildete Ärztinnen und Ärzte, zumeist Kardiologinnen und Kardiologen oder in der Weiterbildung befindliche Ärzte, eben dieses kritische Symptom Brustschmerz einschätzen. Denn dahinter können sich sehr viele Erkrankungen verbergen, vom, ich sag mal, harmlosen Muskelschmerz oder der Zerrung vielleicht, bis hin dann zum Herzinfarkt oder zum Einriss der Hauptschlagader der Aorta. Und was ist das Problem des Herzinfarktes? Der Herzinfarkt ist ein sogenanntes Syndrom. Das heißt, das ist nicht eine einzelne Erkrankung, sondern es liegen verschiedene Erkrankungen zugrunde. Und das typische Symptom des Herzinfarktes ist der Brustschmerz. Der kann unterschiedlich geartet sein. Wenn er ganz typisch ist, ist der drückend, durch Belastung stärker werdend und in Ruhe er wieder abnehmend. Das ist aber typischerweise im Herzinfarkt nicht immer gegeben. Da haben die Patientinnen und Patienten auch in Ruhe noch diese Beschwerden. Das ist so ein Druck, als würde so ein Elefantenfuß auf der Brust stehen. So schildern das meine Patienten häufig. Wenn wir das präzisieren möchten, dann ist das aber, wenn man das jetzt zerlegt, eigentlich eine Zusammenschau aus Symptomen, wie ich sie gerade beschrieben habe. Es gibt aber auch atypische Präsentationen. Dazu kann Luftnot gehören. Dazu kann auch plötzliches ohnmächtig werden, also Bewusstlosigkeit gehören. Gepaart mit einer sogenannten Nekrose von Herzmuskelzellen. Also die gehen unter, die gehen kaputt. Und warum gehen die kaputt? Weil eine Durchblutungsstörung besteht. Das Herz ist im Grunde genommen ein Muskel. Und der Muskel braucht Sauerstoff. Und der Sauerstoff wird über eine Durchblutung sichergestellt im Muskel. Und wenn es zu einer Unterbrechung der Durchblutung kommt, dann geht das Gewebe dahinter zugrunde, weil eben kein Sauerstoff mehr ankommt. Und das ist im Prinzip in Zusammenschau Herzinfarkt. Wie können wir das überhaupt sehen und messen? Wir haben im Prinzip einen Blutwert, um das zu bestimmen. Wir machen das messbar, quantifizierbar. Und das ist das, was manche vielleicht schon mal erlebt haben im Bekanntenkreis oder vielleicht aus der eigenen Geschichte, dass man eine Blutentnahme macht, wenn man einen Herzinfarkt vermutet. Und da messen wir den sogenannten Wert Troponin. Es gibt verschiedene Troponine, aber Troponin ist vereinfacht gesagt ein Baustein, ein Enzym in Herzmuskelzellen, das nahezu ausschließlich dort vorkommt. Das heißt, wenn Sie das messen können im Blut, in erhöhter Konzentration, sind irgendwo Herzmuskelzellen kaputt gegangen. Das können Sie sehr sicher sagen. Ob dann tatsächlich eine kritische Durchblutungsstörung oder eine andere Ursache dahinter steckt, das kann man allein an dem Wert nicht erkennen. Dafür muss es dann wieder den holistischen Ansatz geben, dass man die Klinik sieht und noch weitere Befunde hinzuzieht, wie zum Beispiel das EKG.
Aber auch das EKG, das habe ich zumindest mal so gehört, ist nicht immer eindeutig. Warum?
Das ist eine extrem gute Frage. Dafür muss man einmal verstehen, wie wir Herzinfarkt klassifizieren. Es gibt durch die Durchblutungsstörung beim klassischen Herzinfarkt Veränderungen der elektrischen Aktivität. Also das Herz pumpt als Muskel, ist eine mechanische Aktion und damit es das geordnet macht, fließt Strom im Herzen, ganz vereinfacht gesagt. Und diese Stromkurve leiten wir ab und das ist das EKG. Und wenn es zur akuten Durchblutungsstörung kommt, ist diese Stromkurve anders als normal. Es gibt Veränderungen. Und anhand dieser Veränderungen teilen wir Herzinfarkte ein. Es gibt Herzinfarkte, die zeigen sehr gravierende Veränderungen. Die zeigen sogenannte ST-Streckenhebungen. Diese Infarkte nennen wir dann ST-Streckenhebungsinfarkte. Die Abkürzung ist STEMI. Und das sind diejenigen, die man sehr gut am EKG erkennen kann. Das kriegen Sie vorgelegt und dann sehen Sie sofort, dass das ein Herzinfarkt ist. Und diesen Patienten, diese Patientin bringen Sie, wenn Sie zum Beispiel als Hausarzt tätig sind oder als Notarzt, Notärztin tätig sind, unmittelbar ins nächste Herzkatheterlabor. Da ist die Diagnose einfach zu sichern, denn Sie können das schon sehen am EKG, weil der Befund so hoch pathologisch ist. Demgegenüber gibt es aber viel mehr Herzinfarkte, die nicht diese gravierenden EKG-Veränderungen zeigen. Die zeigen vielleicht subtile Veränderungen, ganz kleine Stromkurvenverlaufsveränderungen, die aber nicht diese diagnostische Genauigkeit haben. Sie sehen als geübter Kardiologe, als geübte Kardiologin, da stimmt was nicht, aber Sie können nicht die Diagnose stellen, weil das könnte auch andere Ursachen dafür geben, zum Beispiel eine angeborene Herzmuskelerkrankung oder eine Herzrhythmusstörung, die diese Veränderung machen kann. Sie müssen also jetzt weitere Testungen durchführen. Und diese Infarkte nennen wir nicht ST-Streckenhebungsinfarkte. Die Abkürzung ist N-STEMI. Also STEMI, N-STEMI, das ist die klassische Klassifikation, in der man unterscheidet. Und vereinfacht gesagt, STEMI ist der Infarkt, den man sofort am EKG erkennen kann und der dann auch sofort die Therapie nach sich ziehen kann. Der N-STEMI hat das Problem, dass man am EKG nicht sofort die Diagnose stellen kann, sondern hier muss man dann Troponinwerte bestimmen und weitere Parameter heranziehen. Die Troponinbestimmung geht heute extrem schnell. Aber Sie haben trotzdem noch 1, 2, 3 Stunden Zeitverzug im Vergleich zu demjenigen Patienten, der jetzt schon, wenn Sie vor ihm stehen, ST-Streckenhebungen hat. Und das ist im Prinzip eine diagnostische Lücke und führt zu einer zeitlichen Verzögerung. STEMI wird sofort behandelt, denn das erkennt jeder. N-STEMI wird viel später behandelt. Und jetzt kommt der Punkt. Das ist eine reine morphologische Einteilung. Also nur anhand des EKGs. Herzinfarkt ist noch ein bisschen komplizierter. Wir sehen, wenn Sie sich ein Gefäß, ein Herzkranzgefäß vorstellen, unterschiedliche Grade der Verengung. Das ist ja eine dreidimensionale Struktur. Und denken Sie sich jetzt, dass das Gefäß komplett verlegt ist. Sie haben also eine sogenannte Plaque, die reißt auf bei Herzinfarkt. Und diese Plaque sorgt dann dafür, wenn sie aufgerissen ist, dass sich dort Blutplättchen anheften und das Gefäß verstopft. Das dahinterliegende Gewebe ist dann nicht mehr durchblutet und geht zugrunde. Das ist das, wie wir Herzinfarkt denken. Das nennen wir einen vollen Verschluss oder okklusiven Myokardinfarkt. Die meisten STEMIs haben das. Aber auch 25-33%, also jeder dritte bis jeder vierte N-STEMI hat das genauso. Das ist also die gleiche Erkrankung, die gleiche Pathophysiologie. Und beide müssten sofort ins Herzkatheterlabor, wenn wir uns diese Patienten denken. Aber der N-STEMI-Patient oder die N-STEMI-Patientin wird Stunden später behandelt, im schlimmsten Fall, weil man es im EKG nicht sofort erkennt.
Ja.
Und das ist das Problem der aktuellen Herzinfarktklassifikation und das ist auch gleichzeitig die Motivation, KI einzusetzen. Denn die Forschungsfrage ist, können wir bei denjenigen Patienten, die eben N-STEMIs haben, vielleicht durch KI-gestützte Analyse diese Gefäßverschlüsse, diese schwerwiegendsten Infarkte früher erkennen? Quasi genauso schnell wie beim STEMI, wenn wir nur nicht nach STEMI-Kriterien gucken, sondern andere Parameter heranziehen.
Wie hoch ist der Prozentsatz derer, die einen Herzinfarkt erleiden und dieses N-STEMI entsprechend haben?
Ja, ich muss Ihnen sagen, ich habe nicht aktuelle Daten in Deutschland aus dem Kopf. Aus meiner erlebten Ratio sind das so 30-70%. Ich könnte aber hier im Verlauf auch nochmal eine Quelle nachreichen, aber der N-STEMI ist deutlich häufiger als der STEMI. Das liegt an verschiedenen Faktoren, aber das unterstreicht die Relevanz der Problematik.
Jetzt haben Sie sich ja viele verschiedene Daten angeguckt im Rahmen Ihrer Studie. Gibt es etwas, was Sie besonders überrascht hat?
Es gibt mehrere überraschende Punkte, wie ich finde. Also der erste Punkt ist, wenn man sich mal die Struktur anguckt, wie viele Patienten kommen eigentlich mit Brustschmerz in eine Brustschmerzambulanz? Wir haben das über 2,5 Jahre betrachtet, das waren fast 4.500 Patienten. Und dann stellt sich
ist
so die Frage...
Ist das viel oder wenig? Also bei den Patienten, die Sie bekommen, ist das eine hohe Zahl, eine geringe Zahl?
Also das ist, glaube ich, eine grundsolide Zahl. Es gibt sicherlich Kliniken in Deutschland unserer Größe, die mehr Patienten sehen. Dafür muss man jetzt die Kölner Struktur kennen. Wir haben ja 16 akut versorgende Krankenhäuser in Köln für 1,1 Millionen Einwohner. Die anderen Krankenhäuser können auch diese Patienten behandeln. Deswegen verteilt sich das ein bisschen. Aber das ist ein sehr realistisches Abbild der Versorgungsrealität in Deutschland, was wir da zeichnen können mit dieser Zahl der Patienten. Und dann stellt sich so die Frage, wie viele von diesen haben eigentlich einen Herzinfarkt? Und Herr Ander, ich würde Sie gerne mal einladen. Was würden Sie schätzen?
Von den wie vielen, die kommen?
Ja, nehmen wir alle Patienten in einer Brustschmerzambulanz. Nehmen wir 4.500 Patienten auf 2,5 Jahre. Und das sind Patienten, die entweder selber kommen, weil sie Beschwerden in der Brust haben oder weil der Notarzt sie einweist, weil er die im Prinzip schon diagnostiziert hat oder weil der Hausarzt oder Kardiologe sie jetzt in die Klinik schickt, akut in die Notfallambulanz.
Ich schätze mal 10%. 400.
Dann haben Sie vortrefflich geschätzt. Das sind ganz konkret in Köln sind
das 6%. Ich wusste es wirklich nicht. Du wusstest wirklich, ja.
Sehr gut. Das zeigt, und das ist ganz wichtig, dass wir das einmal besprechen. Wir machen sehr viel Diagnostik und sehr viel Herzinfarktdiagnostik bei Patienten, die keinen Infarkt haben. Warum
und
ist das wichtig?
Schlimm, wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, mir drückt es an der Brust? Oder sagen Sie, Mensch, wärst doch zu Hause geblieben, du weißt doch genau, dass es nicht ist. Oder sagen Sie, gut, dass Sie kommen. Wie ist da so Ihr Impuls?
Und das ist wichtig, dass Sie das fragen. Und jetzt greife ich diesen Ball auf, den Sie rüberspielen und ich verwandle den, Herr Ander. Ja, um nochmal in die Fußballmetaphorik einzutauchen.
Wie beim
jeder
FC Köln.
Patient,
manchmal.
Jeder Patient, der solche Beschwerden hat, muss sich ärztlich vorstellen. Denn wir machen natürlich jetzt, um das etwas plakativ zu sagen, sehr viel Diagnostik. Jeder dieser Patienten hat Herzinfarktdiagnostik durchlaufen. Ja, mit EKG-Untersuchung, Anamnese, Bluttestungen und Ultraschalluntersuchung. Aber das ist es wert, denn die Prognose des Herzinfarkts ist weiterhin schlecht. Wir haben hohe Sterblichkeitsraten und die Gefahr des nicht behandelten Herzinfarktes ist der Tod, ist eine anhaltende Herzschwäche, sind Herzrhythmusstörungen und das sind so gravierende Ereignisse, dass es das rechtfertigt, dieses Symptom Brustschmerz eben fachspezifisch in einer Chest Pain Unit dezidiert abzuklären mit diesem Aufwand. Und deswegen, wer solche Beschwerden hat, muss ärztlichen Kontakt suchen. Das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Bottomline, die man mitnehmen kann. Und ich bin Ihnen total dankbar, dass Sie diesen Punkt jetzt schon machen, Herr Ander, im Gespräch.
Wir vergleichen uns ja oft mit dem Ausland, also gerade in der Digitalisierung, die die Björn-Steiger-Stiftung sehr stark zum Kernthema gemacht hat oder auch weiterhin hat. Und der fehlenden Digitalisierung von Teilen des Rettungswesens gucken wir nach Österreich, die immer ein Vorbild sind für uns, gucken wir auch in die skandinavischen Länder, mittlerweile auch in Länder wie Portugal oder Spanien, die auch in Teilen weit vor uns sind. Wie stehen wir da im Bereich der Herzmedizin oder im konkreten Bereich, für den Sie verantworten, verglichen mit unseren Nachbarn oder überhaupt mit dem Ausland? Sind wir da noch weit vorne? Erkennen Sie Lücken? Was machen andere besser als wir und was ganz besonders gut?
Ich glaube, wir sind, was die medizinische Versorgung anbelangt, exzellent aufgestellt im Rettungsdienstwesen. Was die Hürde darstellt, wenn man jetzt so KI-Systeme implementieren will in den Rettungsdienst, und das Potenzial würde ich gleich gerne nochmal aufgreifen und beschreiben anhand der KI, die wir validiert haben, ist es so, dass es hauptsächlich regulatorische Hürden sind, die hier ein Thema sind. Also was Datenverarbeitung, Datenspeicherung anbelangt. Stellen Sie sich vor, Sie nutzen jetzt eine solche KI-Software und speisen Ihnen die zum Beispiel ein EKG ein und gar nicht den Namen oder personenbezogene Daten, sondern nur das EKG und bekommen dann eine Aussage darüber, ob das ein okklusiver Herzinfarkt ist, ja oder nein. Ja, und das ist ja total hilfreich, wenn man sich das so vorstellen möchte, auch zur Lenkung der Patientenströme und auch um im Prinzip zielgerichtet die Diagnostik zu unterstützen. Dann ist das in Deutschland aktuell sehr schwierig, wenn zum Beispiel die Server der KI-Betreiber im außereuropäischen Ausland sitzen, weil dann eine Datenspeicherung außerhalb des EU-Raums erfolgt. Das braucht eigentlich eine Zustimmung und diese Patienten sind ja nicht zur Zustimmung fähig in dieser Situation, wo sie möglicherweise einen Herzinfarkt haben. Und deswegen müssen da Individuallösungen gefunden werden. Und ich kann Ihnen sagen, dass wir im Kölner Raum beispielsweise noch nicht so weit sind, dass wir das flächendeckend einsetzen. Wir haben aber infolge unserer Publikation zu dem Thema aber sehr viele Rückfragen und auch schon Dialog bekommen und auch Dialoge geführt, dass andere Rettungsdienstkreise in Deutschland hier durchaus aufsteigen möchten und das implementieren wollen in ihren Gebieten. Das ist im Prinzip eine lokale Entscheidung, die man da zu fällen hat.
Sie wollten noch uns den Punkt mitgeben, wo die KI besonders gut einsetzbar ist in Ihrem Bereich?
Ich glaube, dass das KI-Modell, das wir jetzt untersucht haben, ist insofern spannend und man muss es einmal einordnen. Also was haben wir genau gemacht? Wir haben eben die EKGs dieser Patienten genommen in anonymisierter Form und die in diese KI eingespeist per Scan und Fotografie. Und die KI beruht letztlich auf so einem Deep Learning Algorithmus, konvolutionales Deep Learning. Und was macht sie dann? Sie kriegt diesen Input, also die Bildinformation, und dann wird dieses EKG analysiert. Die KI muss man dafür vorher anleiten. Dafür gibt es Kohorten. Das heißt, man hat ein großes Herzinfarktregister, wo man im Prinzip EKGs hat, wo man dann weiß, diese Patienten hatten einen Herzinfarkt und weiß, was das Ergebnis war. Und so wird die KI angeleitet, lernt dadurch. Und dann haben wir im Prinzip diese angelernte KI genutzt und geschaut, ob wir das in so einer deutschen Chespanion-Struktur noch gewinnbringend einsetzen können. Also bietet das einen Vorteil, wenn sie schon durch Expertenhände behandelt werden. Und aber auch unter der Nutzung dieser STENI-Kriterien, über die wir eben sprachen, die aktuell immer noch der Referenzstandard sind. Man muss sagen, die KI hat in allen, wir nennen das diagnostischen Metriken, also allen Parametern, die man messen kann, war sie klar dem aktuellen Standard, den STEMI-Kriterien überlegen. Sie bietet also einen fundamentalen Mehrwert, was die Diagnose des okklusiven Myokardinfarktes bedeutet. Gleichzeitig hat sie auch nicht mehr Überdiagnostik nach sich gezogen. Also die KI war nicht zu oft falsch positiv. Also hat gesagt, hallo, hier ist ein okklusiver Infarkt, obwohl keiner da war. Das wäre ja die Sorge, die man möglicherweise hat. Warum ist das relevant? Die Patienten, die wir mit STEMI behandeln, werden, wie ich das vorhin sagte, sofort ins Herzkatheterlabor gebracht. Manche STEMI-Patienten kommen auch zu Fuß oder mit dem Rettungsdienst in die Notaufnahme oder mit dem Fahrrad selber noch, weil sie das irgendwie so gut wegstecken können, dieses schwere Krankheitsbild. Aber die werden sehr schnell innerhalb von 2 Stunden ins Katheterlabor gebracht. Die Patienten, die einen akuten Verschluss haben, aber keine ST-Streckenhebungen, die wir STEMI nennen, die brauchen mehr als doppelt so lange, um ins Katheterlabor zu kommen. Und das ist dieser Zeitverlust. Und den könnten wir mit dem frühzeitigen Einsatz dieser KI zum Zeitpunkt der EKG-Aufzeichnung umgehen. Hier können wir schneller werden und Patienten viel schneller zuführen. Es ist so, dass wir in der Chespanion-Struktur unglaublich schnell sind. Also es hat ungefähr 3,5 Stunden gedauert, für diese NSTEMI-Patienten im Mittel dann in den Katheter zu kommen. Das ist unglaublich schnell. Im internationalen Vergleich dauert das 6 bis 8 Stunden. Das ist also eine nochmal erheblichere diagnostische Lücke, die aber dadurch getrieben ist, dass unsere Strukturen einfach so professionell sind in Deutschland und so gut sind. Und das ist auch etwas, was wirklich gut geklappt hat in der Chespanion-Strukturierung. Und das sind eben die großen Vorteile. Und wenn man das transferieren möchte, kann man natürlich auch die KI im Rettungsdienstwesen sich denken und kann sich hier überlegen, wenn ein Notarzt oder eine Notärztin jetzt vor einem Patienten, einer Patientin mit Brustschmerz steht und das EKG wird routinemäßig geschrieben, könnte man hier tatsächlich sinnvollerweise die KI nutzen und dann feststellen, ob es ein okklusiver Infarkt ist oder eben nicht, um dann Patienten zu steuern. Sie haben das vorhin kurz angesprochen. Notaufnahmen sind ja hochfrequentiert. In Köln ist das nicht so ein großes Problem, weil sie viele akutversorgende Krankenhäuser haben. Aber es gibt natürlich auch Ballungszentren oder auch ländliche Gebiete, wo es weniger Versorger gibt. Und wenn natürlich alle Patienten in eine Notaufnahme gefahren werden, dann ist das häufig mit Overcrowding einhergehend. Das ist zu viel. Und dann wird auch die Qualität nicht besser. Und man könnte sich beispielsweise denken, dass Patienten, die keinen okklusiven Infarkt haben, theoretisch in einem jeden Krankenhaus behandelt werden können. Aber die, die einen okklusiven Infarkt haben, die müssen in ein Krankenhaus, was jetzt ein Herzkatheterlabor zur Verfügung hat. Und zwar in den nächsten Minuten idealerweise.
Setzt eine gute Steuerung voraus, setzt voraus, dass man die Daten dann auch entsprechend schnell teilen kann. Wenn Sie sich jetzt zum Schluss gefragt, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, um die Versorgung von Herzinfarktpatienten in Deutschland zu verbessern oder weiter zu verbessern, welcher wäre das?
Oh, ich habe eine kleine Liste an Wünschen, aber ich mache das ganz, ganz kurz. Ich würde mir wünschen, dass wir Gesundheitskompetenz früher fördern, dass wir bereits in der Schulbildung das zum Thema machen oder vielleicht auch in der Kindergartenbildung, dass Gesundheit als steuerbare
Form, das ist ja immer so nett dahergesagt. Ne? Also ich meine das jetzt ja nicht blöd gegen Sie, aber das sagt man ja immer, ja, Gesundheitskompetenz müsste früher geschult werden. Aber Sie sind ja wirklich ein erfahrener und großartiger Mediziner. Sie haben selbst kleine Kinder, aber wenn Sie an Ihre Kinder denken, ein kommt in 2 Jahren in die Schule, was würden Sie sich wünschen, wenn Ihre Tochter dann entsprechend aufgeklärt würde über die Fragen, wie sie sich ja gesund verhält, gesund ernährt und über Gesundheitskompetenz im Einzelnen? Was müsste bei ihr frühzeitig ankommen und in welcher Form?
Das ist super, dass Sie das fragen. Ich glaube, der erste Punkt ist, man muss vermitteln, dass Gesundheit eine steuerbare Größe ist, dass man das in der Hand hat. Es gibt natürlich genetische Erkrankungen und Risiken, für die sie nichts können, die sie modifizieren können. Aber erstmal ist es ein Selbstverständnis, dass man auch selbstbestimmt durchs Leben geht. Sie müssen nicht adipös werden und übergewichtig werden. Sie können das beeinflussen und steuern in Vielzahl der Fälle. Und dieses Bewusstsein, das muss man, glaube ich, mit erziehen und das kann man fördern. Das ist, glaube ich, die stärkste Kraft, die man hat. Und dann geht es um Inhalte und tatsächlich, dass man sagt, okay, was bedeutet konkret gesunde Ernährung? Das muss gelernt werden und das muss man aber nicht nur auf Kinder beziehen, sondern muss man auch Eltern mit einbeziehen, damit es auch klappen kann. Und dann sollte man auf Präventionsprogramme aufmerksam machen. Es gibt momentan große Initiativen, was Lipidsenkung, also Fettstoffwechselbeeinflussung anbelangt, wo wir auch hervorragende Medikamente in der Pipeline haben, um ein vielleicht schon bestehendes familiäres Risiko in der Zukunft besser steuern zu können. Und auch da kann man eingreifen, aber auch das muss man wissen. Also A, auf fachlicher Ebene, aber auch Laien müssen das wissen, dass sie das steuern können. Sie müssen nicht auf den Herzinfarkt warten. Und dann gehört natürlich Bewegungsangebot dazu und auch früh zu schulen und die Teilhabe zu ermöglichen, auch sozioökonomisch und sozial zu ermöglichen, dass man an Sport teilnehmen kann. Denn Vereinssport kostet Geld und auch das muss realisiert werden. Und dann, glaube ich, ist es wichtig, das Risikoverhalten früh zum Thema zu machen und auch, ich sag mal, Substanzkonsum einzudämmen und zu regulieren. Wir hatten vorhin ganz am Eingang darüber gesprochen, dass auch in Fußballstadien durchaus natürlich ein rauschvolles Verhalten an den Tag gelegt werden könnte oder kann, aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, wie ich das erlebe. Und das ist da sehr legitimiert. Aber das ist natürlich auch gesundheitsschädigend und das muss man, glaube ich, sehr reflektieren. Und dann, glaube ich, ist der entscheidendste Punkt, und das ist jetzt gar nicht mehr so Prävention, aber dass man eben, wenn Symptome auftreten, die auf Herzbeschwerden hindeuten, dass man das sehr ernst nimmt und sofort zum Arzt geht und den Kontakt sucht. Denn nichts ist schlimmer für uns, als abgelaufene Herzinfarkte zu sehen. Ich erinnere es jetzt noch einen Fall kurz vor meinem Urlaub von einem ganz jungen Patienten, der einfach nicht in sich reingehört hat und schon lange Tage gewartet hat mit den schwersten Symptomen eines Herzinfarktes und dann in so einem schweren Schockzustand zu uns kam. Und wahrscheinlich dadurch, dass man jetzt eben dieses Gewebe nicht mehr retten kann, mit einer schweren Herzschwäche durchs Leben geht für die nächsten Jahre. Und da kann ich alle nur ermuntern, dass man lieber großzügig den Kontakt zum Gesundheitssystem sucht und wir dann die Diagnostik durchführen und lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Und das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende hier an da.
Finde ich sehr schön, auch dass Sie das sagen, weil so langsam kommt ja bei jedem so eine Art schlechtes Gewissen. Oh, überlasse ich jetzt die Notfallaufnahme oder wen auch immer dann im Krankenhaus, wenn ich da hingehe und mich da entsprechend vorstelle, wenn ich nicht den Kopf unterm Arm trage. Auch das ist wichtig, dass wir das Bewusstsein weiterhin schärfen und aufrechterhalten, dass die Menschen durchaus, wenn sie Leiden haben oder verspüren oder auch Unsicherheiten, das entnehme ich ja auch Ihren Worten, zum Arzt gehen und sich ärztlichen, fachlichen Rat suchen, selbst wenn die Quote, Gott sei Dank, dann bei weniger als 10% ist. Aber Sie sagen ja auch, die meisten, die kommen, haben einen berechtigten Anlass dazu. Und Gott sei Dank kann die hervorragende Diagnostik durch Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen eben feststellen, dass es in den meisten Fällen eben nicht zu spät ist oder dann entsprechend dann handeln. Das waren ganz spannende Einblicke über die Kraft des Fußballs, so über die Möglichkeiten, die Medizin heute hat, verbunden mit der großartigen Anwendung von KI, auch wenn das noch in verschiedenen Bereichen bevorsteht. Und ganz persönliche Anblicke. Ich danke Ihnen, Herr Dr. Machereimeier, für dieses wunderbare Gespräch. Vielen Dank.
Die Björn Steiger Stiftung, der Podcast.